neulich die Morningshow am Nachmittag für den ganzen Tag. Eine 24-Stunden-Sendung sozusagen, komprimiert auf eine Stunde, glaube ich. Wie immer mit dabei, mir gegenüber sitzend
Benedikt Hahn.
Und ich bin Andreas Navrat. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend.
Das gibt es noch mehr Tageszeiten?
Nacht gibt es noch.
Oder früher Vormorgen.
Das ist wahrscheinlich auch so die Zeit, wo wir am meisten Hörer generieren. Früher, ja. Vormorgen.
Ja.
Eigentlich ist es eine Sendung für den frühen Vormorgen.
Wenn ich die Sendung auch nochmal selber höre, dann morgens um 4.30 Uhr.
Morgens um, ja, das ist so die typische Zeit. Am Flughafen, weil der Flieger ist nicht gekommen, die Cockpit-Union hat gestreikt. Und du weißt nicht, was du tun sollst, außer du kannst einen Podcast hören.
Wenn das WLAN funktioniert, wenn du nicht vorher vielleicht schon den Podcast heruntergeladen hast.
Ja, das wäre natürlich ideal. Aber ansonsten kaufst du dir halt so ein Datenpaket, gib mal was aus. Bald ist Weihnachten, da gibst du sowieso jede Menge aus, kaufst jede Menge neue Produkte für dich und deine geliebten Bekannten, Verwandten, was nicht alles.
Impulskäufe.
Ja, geh raus, kauf das ganze Ding. Kauf den Laden leer.
Der Tag der Impulskäufe war jetzt am 11.11. Der Tag Single Day heißt das jetzt. Habe ich das hier, dieses Jahr zum ersten Mal gehört. Ja. Nach Valentinstag für die Pärchen oder für die Verliebten gibt es jetzt den Singles Day, damit man quasi, wenn man sich alleine fühlt, das Glück kaufen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Tag, wo die gekauften Sachen im Anschluss, also die Prozentrate ist besonders hoch für die Retouren. Also geht das meiste, ja, geht wieder zurück. Aber darum geht's heute gar nicht, oder?
Ich find's trotzdem interessant. Ich meine,
wir können auch darüber reden.
Ja, also ich meine, Singles Day, also wer kauft denn da jetzt was für wen? Ich habe das Konzept noch gar nicht verstanden.
Du kaufst was für dich, wenn du Single bist. Ja, nehmen wir mal an, du bist Single.
Keine
du
Freunde.
Du hast niemanden. Du hast nur dein Geld. Dein Geld und du, ihr seid alleine. Du hast auch keine Bank, wo das Geld drauf ist, sondern du schläfst mit dem Geld unter dem im Kopfkissen, nimmst es hervor und sagst, hier, die 6.000 Euro investiere ich in den neuen Kühlschrank, der mit mir sprechen kann.
Ja, aber auch ein gutes Angebot ist, weil er sonst 8.000 Euro kostet.
Ja, ich glaube, der wäre da echt an dem Tag auch günstiger gewesen.
Wieso, wenn ich mir alles selber kaufe, gibt es dann so viele Retouren?
Weil dann doch, glaube ich, die Schuldgefühle hochkommen und man denkt, oh, hätte ich das mal nicht gekauft, brauche ich das wirklich? Ich meine, ich habe schon so einen Kühlschrank, jetzt habe ich zwei, jetzt sind die, vielleicht ist der eifersüchtig auf den anderen, weil sprechende Kühlschränke können ja miteinander reden.
Ist das so?
Ja, gehe ich von aus.
Ich habe Videos gesehen, wo Leute einen Alexa und einen anderen Assistenten nebeneinander gestellt haben und die in so eine Schleife haben laufen lassen.
Bestimmt ein tolles Spiel.
Gegenseitig mal irgendwie Timer gestellt oder so.
Ein richtig tolles Spiel.
Ja, für Singles.
Und du kannst als Single zugucken, ja, und zuhören.
Hören, ja, vor allem.
Ja,
hören.
Das ist wie ein Theaterstück. Man braucht gar keine Theaterkarten mehr. Man stellt sich da so eine Alexa und ein Siri hin, die miteinander reden.
Ja.
Ach, ist das schön.
Finde ich auch.
Eine runde, heile Welt.
Ja. Jetzt, wo wir hier aufnehmen, ist November, der traurigste aller Monate.
Oh.
Oder? Also ich war jetzt ewig, also ich war jetzt ganz viel, einige Jahre im November gar nicht hier. Also immer meinen Urlaub, weil ich ja Single war, meinen Urlaub irgendwo gemacht, wo es angenehmer war als hier im November.
Niederlande.
Ja, an der niederländischen Küste, ganz gemütlich ins Wasser gegangen. Nein, also weiter weg. Und jetzt, also ich meine jetzt, also wenn ich mich jetzt hier so umschalte, November ist wirklich, oder? Also die Freibadsaison ist vorbei.
Definitiv. Ich war auch die letzten Tage ein bisschen halstechnisch angeschlagen. Ja. Bin froh, dass ich heute wieder eine Stimme habe. Und ja, ich würde am liebsten jetzt auch weg. Weißt du, und ich mach's auch. Ich bin in zwei Tagen weg.
Du hast es gut. Ich lass mich weiter im Aufzug anhusten von jedem.
Ja.
Ja, nicht schön.
Das am Morgen.
Ja.
Wir haben auch in dieser Sendung wieder Getränke. Ich habe was diesmal mitgebracht und zwar, es war der 11.11. Was hast du denn am 11.11. gemacht? Du warst nicht einkaufen, weil du bist ja kein Single mehr.
Ja, das wäre ja online gewesen. Das wäre nur quasi, während man irgendwas anderes tut, das Handy rausgeholt und einkaufen heißt ja. Wir waren letztens ganz klassisch einkaufen. Also wirklich so, wie unsere Generation, sag ich mal, das als Kind gemacht hat, Samstag morgens ins Auto gesetzt, in die Innenstadt gefahren und haben dort eingekauft.
Also in der Innenstadt oder in der Shopping Mall, die an der Innenstadt.
In der Bonner Innenstadt. Ich habe zum Beispiel diesen Pulli hier gekauft, den du jetzt sehen kannst und alle anderen
nicht.
Ja,
das ist ein stilisierter Vogel mit einem sehr langen Schnabel.
Ja, ich glaube, du kannst sehen, welcher Vogel das ist.
Nee, kann ich nicht.
Das ist ein Kiwi.
Ich esse meistens Kiwi.
Ja, die Frucht, nein, der Vogel, der Neuseeland und so.
Da war ich noch nicht, aber ja, du wirst da demnächst sein,
ja,
denke ich.
Naja, jedenfalls Das war echt ein Retro-Erlebnis.
Das so. War jetzt am 11.11.? Nein.
Nein, das war, glaube ich, vorher noch.
Die Frage war, was du am 11.11. gemacht hast.
Am 11.11. War ich auf der Arbeit. Erstaunlicherweise. Ja, es gab keine Karneval. Also ich glaube, es gibt bei uns eine Karnevalsveranstaltung, die ist aber in der Zentrale und ich bin nicht in der Zentrale.
Ja, und das Karneval ist auch nicht so dein Ding. Wir sind ja hier, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber wir sind hier in Köln, wir nehmen hier in Köln auf und die Parallelstraße ist die breite Straße und dort war Halligalli, ja.
Weil dieser Einkaufstag war.
Weil dieser Einkaufstag war und parallel, zeitgleich, total absurd, hier die fünfte Saison hat angefangen, Karneval. Und da war natürlich ab morgens 7 Uhr hier schon, waren die meisten schon so hackestramm.
Ja.
Und ich habe da nicht mitgemacht, weil ich musste an dem Tag noch arbeiten, beziehungsweise hatte ich da noch ein Casting und konnte nicht mitfeiern. Ich bin sowieso nicht so der Karnevalstyp, aber dachte, das holen wir jetzt einfach mal nach.
Okay.
Und wie feiert man Karneval? Was gehört dazu in Köln?
Kölsch.
Richtig! So, ich habe hier ein Kölsch mit den typischen 4 Buchstaben.
Ja, das kann man ruhig sagen.
Ja. Schnell trinken, bevor es alt wird, ist die Werbung.
Ja.
Und ich öffne das jetzt mal.
Die sportliche Variante sagt was über Frühsport, ne?
Genau.
Ja.
Ist da noch Alkohol drin? Ja, ne?
Das ist ein Kölsch, das ist ein Rheinfanta. Das ist.
So.
Da ist man hinterher nüchterner als vorher.
Gut, dann würde ich sagen, feiern wir jetzt verspätet den Karneval hier in unserem Rheinland nach. Prost. Und wir kommen damit direkt zum Thema. Unser
Karneval.
Thema, Karneval, nein, nicht abschalten. Nein, es ist nicht Karneval.
Okay.
Unser Thema heute ist Innovation.
Innovation.
Innovation und ich muss direkt auf das Getränk hier kommen.
Warum ist das innovativ?
Das Getränk ist nicht innovativ, das ist sehr traditionell. Das gibt es seit 1904, steht hier auf dieser Flasche drauf.
Ja, bei mir auch.
Herrlich, obergärig, Kölner, Hofbräu, früh. So, damit hätten wir auch den Werbepart abgeschlossen. Aber es gibt jetzt eine Innovation. Ich meine, die Feindschaft zwischen Köln und Düsseldorf ist groß. Vielleicht wird sie auch nur groß gehalten oder hoch gehalten, damit diese Tradition oder damit die einfach auch interessant bleiben. Düsseldorf, Köln, die Rivalen.
Ja gut, jetzt beim Fußballspiel letztens war ja schon ein Hochrisikospiel, ne?
Genau.
Da ging ja einiges.
Das spielt ja auch mit ein Landeshauptstadt und beides Messestädte. Gegeneinander sind die da sich am also die Competition war schon immer hoch. Und jetzt gibt es was, seit ein paar Monaten oder vielleicht schon seit einem Jahr, ich bin jetzt nicht genau informiert. Ich müsste nachgucken. Da! 2017, es war 2017, aha, und zwar am 26. August, gibt es jetzt etwas auf dem Markt, was die beiden Städte zusammenführt. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass es das gibt. Und zwar, wir trinken hier in Köln ein Kölsch.
Ja.
In Düsseldorf trinkt man
alt.
Alt, richtig. Und jetzt kommt was Bahnbrechendes. Was passiert, wenn man beides zusammenführt?
Ja, kommt eine Plörre raus, würde ich nie machen.
Ja, das Ganze gibt es jetzt.
Oh,
es heißt Költ. Also es heißt Költ, andere wäre Alsch.
Alsch, das auch nicht so marketingfähig.
Költ oder Alsch.
Oh mein Gott.
Und das ist jetzt das Getränk, was man wahrscheinlich
in Leverkusen.
In der Mitte bei Dormagen trinken muss. So, da sind so beide Leitungen, die da hinlaufen.
Da ist auch so ein Chemiepark, ne?
Da kann man ich glaube, die haben das da entwickelt. Lassen. Ja, die Idee war Bier vereint, gebraut. Ich habe mich nicht getraut, das zu kaufen.
Oh.
Vielleicht kann uns ja die Firma Kölz, das Unternehmen, einfach mal ein kleines Päckchen schicken. Schöne Grüße. Und
ich habe eine Frage.
Ja.
Was würde mich davon abhalten, außer der gesunde Menschenverstand, wir machen zu, wir sind zu Einlass, egal. Was würde mich davon abhalten, einfach auch eine Flasche Alt zu kaufen und das hier selber zusammenzukippen?
Du müsstest es selber tun. Da wäre es schon fertig vielleicht.
Ja, das stimmt. Das ist besser.
Ja.
Ich war mal in Bonn im Bönsch, Kölsch muss ja in Köln zubereitet, gebraut werden.
Ja.
Und in Bonn gibt es halt eine kleine Brauerei, die sich dann Bönsch nennt, was prinzipiell Kölsch ist. Ja, also
ja.
Das heißt halt dann so, damit es ein bisschen Stadtstolz dabei hat und so. Und der Braumeister, das ist ein sehr, sehr, sehr netter junger Mann, der da auch viel erklärt hat. Und der hat gesagt, ehrlich gesagt, ist der Unterschied zwischen Kölsch und Alt 5%. Also bei dem Alt wird ein bisschen mehr dunkler, wie heißt das Gerste, Dingens hier? Hopfen.
Hopfen.
Oder?
Keine Malz. Ahnung.
Also, verdammt. Ja, das ist peinlich, aber das ist auf jeden
das,
Fall.
Das ist peinlich, ja.
Das ist auf jeden Fall nur 5% unterschiedlich sind. Ja, das ist eigentlich, das ist beides obergärig, das ist beides relativ nah nebeneinander. Der Unterschied ist in der Wahrnehmung und in dem Stolz und in der Marke, die dahinter steckt.
Ja, ich glaube, das ist, also Köln ist ein Beitrag zur Inklusion, zur inklusiven Gesellschaft. Das ist ja
eigentlich auch gut. Ne?
Und dass man das zusammenführt und dass man weiß, man ist eigentlich nur 5% auseinander.
Ja.
Und diese 5% sind es ja dann nicht mehr. Wenn man zusammenführt, dann ist es halt so eine homogene Masse, die dann auch vielleicht schmeckt. Wir werden es vielleicht erfahren, wenn wir ein Probepaket zugeschickt bekommen. Schöne Grüße an Köln. So, das war.
Hast du da stehen, wo Köln, also wo das herkommt?
Monheim am Rhein.
Okay, ja, das ist irgendwie in der Mitte. Ne?
Ja,
ist ein bisschen näher an Düsseldorf, aber es ist in der Mitte.
Ja, also die haben mit einer Crowdfunding-Kampagne angefangen und direkt nach ein paar Wochen hatten die über 20.000 Euro gesammelt und dann wurde es halt größer. Kann man hier in Köln kaufen, kann man, glaube ich, auch in Düsseldorf kaufen.
Das wäre das Verbreitungsgebiet.
Nicht nur in Dormagen oder in Monheim am Rhein. Das Ganze soll süffig und würzig schmecken und einen Alkoholgehalt von 5% haben. Es ist auch obergärig und verbindet die beiden Rheinstädte. So, Innovation ist unser Thema heute. Das ist ein Beispiel, was vielleicht innovativ sein kann. Ist das innovativ für dich, dieses Beispiel?
Ich nehme erstmal noch einen Schluck von dem reinen Kölsch hier.
Ja, das reine. Mhm. Ich habe übrigens für die genau hingehört haben, ich habe nochmal zwei Flaschen geöffnet. Wir haben nicht einfach noch parallel hier noch ein Alt geöffnet, sondern ich habe noch eine Flasche Wasser geöffnet für jeden von uns.
Ja. Okay.
Nur da als Hinweis kurz.
Ist das innovativ? Das ist eine super Frage. Denn ich habe mir die Frage gestellt, ja, was ist denn Ei? Also, das ist so ein Buzzword, dass sich erstmal jede Firma irgendwie rein, also die deutsche Steinkohle AG, wenn ich zu denen hingehe und frage, seid ihr eigentlich ein innovatives Unternehmen? Wenn sie sagen, ja klar sind wir ein innovatives Unternehmen. Wir haben Poster dazu auf der Toilettentür aufgehangen.
Boah, super.
Ja? Da habe ich genau gestellt, welche Schritte wir durchgehen müssen, um innovativ zu sein. Wir brauchen also irgendeine Art von Definition für Innovation als solches. Mhm. Und ich möchte einen Ansatz liefern und du kannst ihn gerne bewerten. Mhm. Das kommt ein bisschen aus dem Design Thinking wieder, also kommt ein bisschen was aus meinem Beruf her.
Ja.
Und was wir sagen ist, dass eigentlich drei Sachen übereinander kommen müssen, damit ich eine Innovation zur Welt bringen kann.
Ja. Ja?
Und zwei Sachen davon sind eigentlich ziemlich ziemlich konservativ, wenn man so will. Mhm. Zum einen muss es eine Machbarkeit geben. Also eine Innovation kann nur passieren, klingt jetzt auch so sehr isoliert, relativ einfach. Es muss machbar, es muss möglich sein. Es muss umsetzbar sein.
Mhm.
Auf der einen Seite und es muss auf der anderen Seite wirtschaftlich sein. Also da denke ich jetzt natürlich sehr unternehmensgetrieben, ne, Innovationen, die sich in einem finanziell uninteressanten oder in einem Bereich bewegt, wo Geld keine Rolle spielt, da wäre das vielleicht nicht so. Aber das, was wir normalerweise als Innovation ansehen, heißt eigentlich, dass ich eine Wirtschaftlichkeit und eine Machbarkeit haben muss.
Mhm.
Und die meisten Firmen sind auch wirklich gut in diesen beiden Themen.
Mhm.
Die machen nur, was sie können. Und die sind in der Regel
wirtschaftlich dabei.
Wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, haben sie bewiesen, dass sie auch gut genug sind, dass sie das mit der Wirtschaftlichkeit irgendwie hinbekommen.
Ja.
Was aus meiner Sicht ganz oft fehlt, ist etwas, was wir im Deutschen mit Wünschbarkeit übersetzen. Es ist aus meiner Sicht nicht die beste Übersetzung, weil Wünschen ist so, ja, ich hätte gern irgendwie hier den Mond vom Himmel. Also das klingt sehr weit weg. Es ist im Prinzip ein Bedarf.
Need.
Eine Desirability, würde man auf Englisch sagen. Und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, ist aus meiner Sicht das Potenzial da, eine Innovation zu schaffen.
Okay, das ist so als feststehende Begriffserklärung, hast du das gefunden? Oder ist das?
Das habe ich mir tatsächlich auch nicht selber ausgedacht. Das kommt von IDEO.
Mhm.
Das sind so ein bisschen die Urväter des Design Thinking. Mhm. Die sind aus bekannten amerikanischen Universitäten heraus entstanden. Hasso-Plattner-Institut.
Mhm.
Viele tolle Namen. Haben sich also schon recht lange damit auseinandergesetzt als solches. Und die sagen halt, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann habe ich die Möglichkeit, dieses magische Ding, Innovation, irgendwie plötzlich greifbar zu machen.
Okay, finde ich erstmal plausibel, aber was ich mich frage ist, ist eine Innovation, impliziert das nicht immer eine Wertung? Also ist da nicht schon irgendwie indirekt eine positive Wertung des Produkts drin? Also das heißt, eine Innovation ist immer etwas Positives für die Menschheit oder für die Gesellschaft, für die Kultur, für die Umwelt, für was auch immer. Mhm. Oder ist das davon wertfrei? Also kann Innovation wertfrei sein? Und spielt das damit ein?
Also ein Stück weit denke ich, dass das aus dieser Wünschbarkeit heraus dann ja bestätigt ist, dass es, dass es einen Wert hat, dass es dahin bekommt. Ich mache mal, oder ich habe ein Beispiel gefunden, was wahrscheinlich wirtschaftlich machbar ist, was ne, also diese beiden klassischen Werte hat, was ich von der Wünschbarkeit her aber echt fragwürdig finde.
Ja.
Ich bin gestolpert über ein Produkt, die haben sich gedacht, was ist eigentlich das große Problem, wenn ich ein Frühstücksei zubereite?
Ich muss es aufschlagen.
Gekochtes Ei.
Ach so. Wenn ich ein, ich muss heißes Wasser anmachen und dann es ins heiße Wasser legen, dann brauche es Zeit und dann muss ich es rausnehmen, irgendwie ohne mich zu verbrennen. Und
das
dann,
gut.
Und dann muss ich es aufbröseln und dann kann ich es essen.
Und was davon stört dich daran?
Es ist ein sehr langer Prozess.
Was von diesem Prozess würdest du am liebsten rausnehmen?
Ich würde am liebsten das im Wasserbecken kochen rausnehmen.
Ja. Mhm. So, unterstreicht für mich die Tatsache, dass das kein gutes Produkt ist.
Ja.
Weil was die gesagt haben, na, das mit dem Kochen und so, das ist alles safe, das machen die Leute gerne, die machen gerne den Herd an, die machen gerne das Wasser warm.
Nein. Besonders weil unser Herd nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Es gibt ja auch sowas wie Eierkocher. Aber nein. Dieses Produkt ist im Prinzip eine Plastikschale in Form eines Eis, ja. Mhm. Und die haben sich gedacht, also das Nervige ist doch eigentlich, dass ich das Ei schälen muss. Mhm. Das heißt, du schlägst das rohe, flüssige Ei auf, gibst es in diese eiförmige Plastikhülle und wirfst es dann ins Wasser.
Ja.
Und dann kocht das da. Dann ist das irgendwann fertig. Und weil das dann so ein Silikonbezug irgendwie sowas ist, flutscht das dann da wieder raus und du hast ein gekochtes Ei, was schon geschält ist.
Aber das ist doch dann mit, also Eigelb mit Eiweiß gemischt.
Ja, wenn man es vorsichtig aufschlägt, bleibt es vielleicht ganz.
Aha. Ich finde, das ist ein, da muss man sehr viel Zeit und Arbeit investieren, damit die Schale wirklich restlos entfernt wird und dann in diese Silikon-Plastikschale.
Also du schlägst es ja auf und dann hast du die Schale noch in der Hand und das
Ei
flutscht da rein.
Okay.
Ja.
Ja, interessant. Wäre jetzt nicht mein Produkt.
Nee, das ist aber genau der Punkt, der mir dabei hochgekommen ist. Das ist nicht mein Produkt, das ist nicht dein Produkt, das ist total schwachsinnig. Das Ei hat eine natürliche Schale, in der ich es kochen kann. Das ist mein Blickwinkel da drauf. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das ist genau das, was mich immer genervt hat, dass ich da sitzen muss und dann diese blöden, so kleine Fitzelchen von der Schale und dann ist diese Haut da drunter und dann sind die total, anscheinend, dass das Produkt ja gibt, ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist, aber dass das ja gibt es eine Zielgruppe dafür.
Ja.
Und wenn es eine Zielgruppe ist, ist es dann innovativ.
Mhm.
Das ist etwas Neues und es gibt anscheinend Menschen, die es haben möchten.
Mhm.
Reicht das für Innovation?
Das anscheinend ja. Also ich meine, das ist ja was Neues. Ist Innovation einfach nur was Neues, was gebraucht wird? Oder wo der Mensch vorher noch nicht wusste, dass er es braucht, aber dann sieht und denkt, boah, das ist toll, das muss ich jetzt haben.
Also der iPhone-Ansatz.
Genau, dieser iPhone-Ansatz. Ich meine, gerade wo du es sagst, bei Innovation, gute Innovation, also das Smartphone war eine Innovation. Ich habe da ein schönes Zitat und zwar hier, das Zitat lautet, das iPhone hat keine Chance, auf dem Markt zu bestehen. Ist
doch schön, dass wir von Eiern und auf iPhone kommen.
Ja, das iPhone hat keine Chance, auf dem Markt zu bestehen, hat Microsoft CEO Steve Ballmer 2007 gesagt.
Ja, der hat viel gesagt.
Ja, gut, es hat sich das Gegenteil herausgestellt. Gut, Microsoft war jetzt mit dem eigenen Smartphone nicht so erfolgreich, was von Nokia irgendwie da adaptiert wurde.
Also Microsoft hat Nokia gekauft.
Ja, von Nokia übernommen. So, war jetzt nicht so erfolgreich. Da war dann Apple doch irgendwie erfolgreicher und innovativer und es hat sich dann doch wohl durchgesetzt. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt etliche Beispiele. Zum Beispiel, es gibt vielleicht einen Markt für 4 oder 5 Computer auf der ganzen Welt. Ha. sagte IBM-Boss Thomas Watson im Jahr 1943. Gut, damals muss man sagen, war die Rechner noch so groß wie ein Haus und hat eine Leistung wie so ein moderner Taschenrechner. Aber auch da hat sich das Gegenteil herausgestellt. Ja. Oder das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung.
Ja,
na, wer hat das gesagt? Kommst du nicht drauf?
Nee, komm
ich Kaiser drauf. Wilhelm II.
Stimmt, ja.
Fand ich super.
Ja.
Finde ich total gut.
Genau zu dem Punkt, hat das klassische Zitat von Henry Ford, seines Zeichens Autobauer,
ja.
Hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie schnellere Pferde gesagt.
Mhm.
So, hat stattdessen Autos gebaut. Ne?
Ja.
Hat sich also bewusst dafür entschieden, was Disruptives auf dem Markt zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für Innovation,
ja.
dass es auf der einen Seite darum geht, was Neues zu schaffen, aber auch darauf einzugehen, dass sich ein Markt halt komplett verändert. Ich finde das bei Netflix interessant, ne? Früher gestartet und haben physisch DVDs durch die Welt geschickt und haben sich aber als erster großer Player damit auseinandergesetzt, zu sagen, naja, vielleicht könnten wir, also lass uns unser grundlegendes Geschäftsmodell überdenken.
Ja.
Und alles, was sie gemacht haben, ist, sie haben DVDs in kleine Hüllen gepackt und per Post durch die Gegend geschickt.
Ja.
Und sie hatten den Mut zu sagen, okay, lass uns mal drüber nachdenken, was wäre, wenn wir das einfach gar nicht mehr machen, wenn wir unser komplettes Geschäft einfach aufgeben und komplett anders aufziehen. Und sie hatten Erfolg damit, weil sie so ein bisschen vorausgesehen haben, naja, die Verbindungen werden schneller und die Leute werden das direkt abspielen können. Und dann freuen sie sich natürlich auch, dass sie es quasi direkt haben und nicht irgendwie einen Tag oder zwei warten müssen, bis das in der Post liegt. Also das ist, denke ich, ein sehr positives Beispiel für Innovation. Und dazu vielleicht auch nochmal ein negatives Beispiel aus einer ähnlichen, aus der technologischen Branche, wo man es halt sehr schön sehen kann, weil die Entwicklung da so schnell ist. Kennen, glaube ich, auch viele, oder kennen es noch, die Firma Kodak. Riesenplayer damals auf dem Markt. Quasi der Hersteller neben Aqua vielleicht für Film, für Fotokameras. Wo sind sie heute?
Pardon.
Wo sind sie heute? Sie sind weg. Sie sind nicht mehr da. Und dabei war diese Firma die erste Firma auf der Welt, die eine Digitalkamera gebaut hat.
Ach.
Und sich gedacht hat, nett, aber die wird ja unsere ganze Filmproduktion, das haben wir dann ja nicht mehr.
Mhm.
Also haben sie es nicht weiterverfolgt. Haben sie gesagt, nee, wir machen das nicht.
Aber haben den Ansatz geliefert, sich selbst abzuschaffen.
Ja. Na gut, die Digitalfotografie ist natürlich, kommt so ein bisschen aus einem anderen, kommt, also die NASA hat da sicherlich damals auch schon interessante Sachen zusammengekriegt, die schon deutlich älter sind.
Mhm.
Das ist auch ein interessantes Ding, weil also Innovation passiert ja aus meiner Sicht tatsächlich auch viel in so in Government Agencies, also wenn ich so Richtung Militär oder NASA gucke, da wird ja viel entwickelt und dieser wirtschaftliche Faktor ist da so ein Stückchen mehr zweitrangig als bei privaten Firmen. Da ist
die testen mehr.
Wenn es darum geht, ja.
Mhm, ja.
Ich meine, weil ich die wievielte Mondmission war erfolgreich?
Apollo 13 war nicht erfolgreich. Oder?
Apollo 11 war die Mondlandung.
Ja.
Aber es waren 30 Missionen, die durchgeführt wurden, die halt noch nicht zum finalen Ziel geführt haben, immer nur ein Stückchen näher geführt haben.
Mhm.
Und das finde ich krass. 50% davon sind fehlgeschlagen. 50%, stell dir mal, wenn so ein Ding kaputt geht, ne, da explodiert eine Rakete, da explodieren dann ein paar hundert Millionen Euro. Da explodieren Menschen mit bei.
Mhm.
Stell dir mal den Tag vor, du kommst einen Tag später ins Büro, du weißt, du hast gestern, dein Projekt hat gestern irgendwie 2, 3, 4 Menschenleben gekostet und du musst sagen, okay,
das ist ein schlechter
nächste
Montag.
Runde. Das ist ein wirklich ganz, ganz schwarzer Montag.
Ja, wirklich. Ja,
und das zeichnet aber aus meiner Sicht auch eine innovative Firma aus, dass du an deinem Thema dranbleibst. Das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, also ein Menschenleben gleich direkt stirbt. Aber vielleicht, also ich hatte das Glück, gestern war bei mir in der Firma der CEO von Amazon Web Services. Und der hat viel erzählt, aber der hat unter anderem auch gesagt,
er hat viel zu erzählen.
Mein Gott,
hat er
viel erzählt. Er hat gesagt, Innovation ist kein Ziel, sondern ein ongoing process, ein fortwährender Prozess. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Ich kann nicht sagen, wir setzen jetzt mal ein Innovationsprojekt auf und das haben wir in 2 Jahren erreicht und dann haben wir den Status innovativ erreicht.
Mhm.
Es geht darum, sich an die ändernden Marktsituationen anzupassen. Und das ist halt ein dauerhaft fortwährender Prozess.
Mhm. Also ich finde, man kann das aber auch ganz normal runterbrechen. Also wir kennen das von der Schule. Wir gehen zur Schule. Du trinkst mir mal kurz einen Kölsch, dann kann ich ein bisschen erzählen. Wir sind zur Schule gegangen, haben was gelernt, haben einen Test geschrieben und wurden bewertet. Der Test war dann entweder gut oder schlecht. Wenn man schlecht war, hat man Fehler gemacht und dann hat man entweder eine schlechte Note bekommen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich hat man eine schlechte Note bekommen und dann von den Eltern vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen dann. Und aber ich sag mal, die Fehler müssen ja gemacht werden, um sich zu verbessern. Es ist wie mit einem kleinen Baby. Das kann ja auch nicht von jetzt auf gleich laufen. Es fällt immer wieder hin. Ja, also steht auf, fällt hin. Dann versucht es wieder aufzustehen, kraxelt irgendwo an der Wand hoch und fällt schon wieder auf die Nase. Und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann kann es laufen. Wenn ich und wenn du nicht diese Fehler gemacht hätten, wären wir heute nicht am Laufen. So, dann wird auch gar nichts laufen. Dann wird auch die ganze Menschheit nicht laufen, wenn wir diese Fehler nicht gemacht hätten. Wenn wir nicht ständig an dieser Arbeit oder an diesem Prozess weitergegangen wären. Und ich finde, das sind so ganz natürliche Sachen, die wir, glaube ich, aber im Laufe der Zeit als Erwachsene immer mehr aus den Augen verlieren, dass wir auf jeden Fall Fehler machen müssen, um überhaupt weiterzukommen. Weil ich glaube, nur ein ganz kleiner Teil, um dann innovativ zu sein, der entsteht beim Fehlermachen. Also innovativ sein heißt für mich Fehler begehen.
Ja.
Und zwar tagtäglich, immer wieder und immer wieder aufs Neue und dann wieder quasi, wenn ich hingefallen bin, wieder aufzustehen. Weil nur dadurch kann ich mich verbessern, dadurch kann ich Situationen schneller machen, besser machen, größer machen, erlebbarer machen. Aber ich glaube, das ist total wichtig und ich finde es interessant, dass viele Firmen das früher quasi negiert haben und sagen, nö, hier, wir müssen das alles korrekt machen und jetzt, jetzt mach mal hier, mach mal mehr Fehler, komm hier, du hast Zeit hier, die Woche kannst du mal nur Fehler machen, alles gut. Es ist ein neuer, alter Ansatz eigentlich.
Ja, das stimmt, also die Vorgehensweise so, hier ist unser 10-Jahres-Plan und in 20 Jahren sehen wir uns als Marktführer, das wird nicht mehr funktionieren. Tatsächlich, und ich sage es wieder, wahrscheinlich liegt daran, dass der Markt, in dem man aktiv ist, sich auch in 20 Jahren einfach komplett verändert und auf der zusätzlich, was wollte ich sagen, jetzt bin ich rausgekommen, Mensch.
Der Markt lässt gar nicht mehr zu, so einen 10-Jahres-Plan zu machen.
Ja, genau. Also klar, das stimmt, also ne, fail fast, also fall schnell auf die Nase, lern was draus und mach weiter. Der Weg mit diesen Fehlern ist vielleicht nicht der schnellste von Punkt A nach Punkt B, also von Start bis Ziel, aber die Chance, dass man weit neben dem Ziel landet, ist halt viel geringer.
Ja, das ist ja genauso, du fährst irgendwie eine Autobahn entlang und auf einmal steht da Umleitung. Du kannst stehen bleiben. Kannst du machen, dann kommst du halt nicht weiter. Oder du nimmst halt den Umweg, der vielleicht 15 Kilometer länger ist, durch ländliche Gefilde, über die Landstraße, über Nebenstraßen, durch ein kleines Dörfchen, wo man nur 30 fahren darf, vielleicht sogar auch nur 10. Und dann kommst du irgendwann wieder auf den Weg, den du eigentlich beschreiten willst und dann geht's weiter. Ich glaube, diese Umwege gehören einfach dazu. Was ich dich mal fragen wollte, was sind denn für dich die besten Innovationen der Welt?
Der Welt.
Also das, so die Innovation, die Menschheit vorangebracht hat.
Strom.
Strom, ja. Strom, sehr gut. Ja, was haben wir noch?
Ich glaube ganz klassisch die Dampfmaschine.
Ja, okay, noch davor, noch weit davor.
Noch weiter davor, das Rad.
Ja, das Rad.
Meine Damen und Herren,
das Rad. Ja, da waren die Azteken in Mexiko damals sehr weit vorne. Das Witzige ist, die haben das gar nicht zum Fortbewegen benutzt, sondern als Spielzeug.
Als Spielzeug?
Ja, als Spielzeug. Und dann kamen irgendwann die Spanier so zu Beginn der Neuzeit und die hatten dann halt einen, ich sag mal, taktischen Vorteil zur Eroberung und haben die dann mal kurz überrannt. Was gehörte denn dazu, dass die Spanier dahin kamen?
Die mussten.
Oder auch später, ich sag mal später die Amerikaner. Die später die Amerikaner, oder was heißt also die jetzigen Amerikaner, die Europäer, die nach in die Staaten quasi gepilgert sind.
Weil die brauchen ein Schiff, ne?
Ein Schiff, und was braucht man auf dem Schiff?
Also wenn wir uns Greta Thunberg anschauen, Wind.
Ja, das ist okay, das Wind ist aber keine Innovation, der ist einfach da.
Das stimmt,
oder auch nicht, dann braucht man ihn. Aber ich meine, so auf dem Meer, wo du links, rechts, vorne, hinten, Nord, West, Süd, Ost nichts siehst.
Navigation.
Richtig, der Kompass.
Der Kompass.
Der Kompass, erfunden vor über 2200 Jahren in China.
Ja.
Und auch hier völlig fehlbenutzt, nämlich für so esoterischen Quatsch, für irgendwelche Zeremonien. Ja. Und dann erst später in Europa verhalf dann Leo, nein, nicht die DiCaprio, sondern Da Vinci. Ah, dann dem Kompass
der andere
zum,
große Leo.
Genau, zum großen Erfolg. Und dann konnten auch die Überfahrt oder konnte die Überfahrt nach USA auch gelingen. Du hast gerade gesagt, Strom. Mhm. Was hat Strom gemacht? Ich sag mal, unsere Straßen und Städte hell.
Beleuchtung, genau.
Die Glühbirne. Thomas Edison, ja, hat bereits 1880 das Patent für seine serienmäßig oder serienreife Glühbirne eingereicht. 2 Jahre davor war er damit in Paris bei der Weltausstellung und da war wieder so ein miese Peter oder so ein Schlechtredner, der sagte, ja, also hier glaubt keiner dran, dass sich das durchsetzen wird. Ja. Also wenn die Show hier in Paris vorbei ist, dann geht auch das Licht hier von diesem Thomas Edison aus. Also da braucht doch echt keiner.
Der einzige Stand, der irgendwie beleuchtet ist.
Ja. Alles andere dunkel, weil es war schon spät abends.
Es gibt übrigens eine große, ich weiß nicht, ob es eine Conspiracy ist oder was, also viele Menschen sprechen Thomas Edison das ja ab, dass er die Glühbirne erfunden hat.
Ja, dann hat er es halt geklaut, aber er hat das Patent angemeldet, also es ist seine Erfindung.
Aber können wir uns darauf einigen, dass Nikola Tesla eigentlich der coole Erfinder war, der halt irgendwie mal unter Thomas Edison gearbeitet hat und der hat ihm die ganzen Ideen rausgezogen?
Ja, so war es doch immer, so war es doch bei Shakespeare eigentlich auch. Es haben doch andere geschrieben und Shakespeare hat seinen Namen drunter
the
gesetzt.
Der Ghostwriter von Shakespeare.
Ja. Du hast es gesagt, das Automobil oder das Fortbewegungsmäßige ja. war auch eine große Innovation. Und was ich auch sehr spannend finde, der Tonfilm.
Ah.
Und zwar hat der damalige Boss von Warner gesagt, wer will denn Schauspieler sprechen hören?
Echt, ey. Er hat teilweise recht.
Ja, und dann hat er sich nochmal hingelegt.
Get in the chopper.
Ja, hat sich nochmal hingelegt, hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen und hat dann in dem gleichen Jahr, wo er diesen Satz rausgehauen hat, hat er dann auch noch den ersten Tonfilm rausgebracht und war, glaube ich, eine gute Idee, weil Warner ist immer noch eines der größten Filmkonzerne der Welt.
Ja. Jetzt mit Ton.
Jetzt mit Ton. Aber ich finde, das Interessante ist ja, eigentlich reden wir da gar nicht über Innovation, sondern über die Personen, die Innovation komisch beäugen. Oder schief angucken oder sagen, wer braucht das? Was soll denn der Quatsch? Also so Miesepeter, Schlechtmacher, Schlechtredner, Neider, die vielleicht sauer sind, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen?
Aha.
Das kann ich doch genauso. Das
kann ich besser.
Ne, das hab ich doch schon immer so gesagt, das war doch meine Idee. So, ich glaube, Innovation, passieren die einfach oder muss man wirklich hart dafür arbeiten?
Ja, der Zufall wird tatsächlich häufiger mal mitspielen, denke ich. Ich glaube, es ist ja auch Innovation, wenn man eine neue Anwendung für ein bestehendes Phänomen findet.
Mhm.
Ich finde, ein schönes Beispiel ist wenn ich jetzt hier hochgucke, das sind, glaube ich, alles LED-Lampen über uns.
Mhm.
Und weiße LED-Lampen, das gibt es ja alles noch gar nicht so lange. So als wir Jugendliche waren, hatten wir noch immer diese Energiesparlampen, die wie so ein kleines Würstchen da, wie so ein Haufen aussehen, die so gedrehte
ja,
Schlangenlinien sind. Und das gibt es noch gar nicht so lange. Und das liegt daran, dass die blaue LED noch nicht allzu alt ist. Ne? Also die blaue LED, die wurde in den 90ern erfunden. Da ist man erst darauf gekommen, welches Gas man quasi in diese LED hinzufügen muss, damit das ein blaues Licht wird.
Mhm.
Und diese Erfindung an sich alleine, der blauen LED, die ist das innovativ? Naja, jetzt im Nachgang sagen wir ja. Aber an sich mit einer blauen LED kann ich komisches Autotuning machen. Das ist nicht so spannend. Aber aufgrund der Tatsache, nur weil diese blaue LED erfunden wurde, sind ja Flachbildfernseher erst möglich geworden.
Mhm.
Also deswegen kann ich plötzlich jede Farbe darstellen. Also aus dieser kleinen Erfindung, die für sich alleine, sicher, ich will sie nicht kleinreden, aber für sich alleine nicht so viel Impact hat, wie das, was darauf kam.
Ja.
Und I'm gonna double down on this,
yeah.
Weil dieser Mensch, der die blaue LED erfunden hat, der hat nicht mal aufgehört. Der hat gesagt, ja, okay, ich habe jetzt die blaue LED erfunden und hat sich dann hat dann die Blu-ray erfunden. Er hat gesagt, cool, ich habe jetzt eine blaue LED, was kann ich denn damit machen? Hey, da kann ich ja einen blauen Laser auch erfinden,
mhm.
Und der hat eine kleinere Wellenlänge und da kann ich viel mehr Daten auf so eine CD draufpacken und nenne es Blu-ray. Der ist dran geblieben.
Also es ist eine Verkettung, eine Kaskade von Innovationen, die zu was ganz Großem führen kann.
Ja.
Mhm.
Also ich denke, aber Collaboration ist, glaube ich, auch tatsächlich total der wichtigste, ein Kernaspekt für Innovation. Kann ich heute, also gehen wir mal zurück, ich habe natürlich jemanden, der den ersten Transistor erfunden hat,
mhm.
und der für sich kann einen Strom schalten. ein einzelner Transistor. Es ja, war wichtig, aber anwendungsmäßig
Das Transistor-Radio.
Ja, wie viele Transistoren sind da? Das ist ja
wahrscheinlich eine Menge.
Auch schon wieder mehr. So, und aus dieser einfachen Erfindung haben wir jetzt exponentiell CPUs, die man sich nicht mehr aufschreiben kann, die man nicht mehr aufmalen kann, die eine Komplexität haben, die ein einzelner Mensch ja auch nicht mehr überblicken kann. Es gibt, ich weiß auch nicht, ob es wieder so eine Urban Legend ist, ob es das so ein Gerücht ist, aber ich habe mal gehört, dass es bei Intel keine einzelne Person mehr gibt, die eine CPU, ein Prozessor eines Computers verstehen, überblicken kann. Dass du immer ein Team von Menschen brauchst, die gemeinsam, die einen arbeiten dann eben an dem einen Teil und die anderen an dem anderen Teil.
Alles Fachidioten.
Alles ja.
Für sich Bereiche kennend, ja, aber nicht das Ganze überblickend können.
Ja, aber dass das Ganze schon so groß geworden ist, dass ich für eine neue Innovation im Technologiebereich ein Team von Menschen braucht, die gemeinsam an was arbeiten. Mhm. Ich alleine, boah, ganz harte Nummer.
Bist du innovativ?
Ha. Gelegentlich, würde ich sagen.
Wann denn? Wann das letzte Mal?
Ja. Du kannst mir sagen, ob das innovativ ist oder wie du das nennen würdest. Ja. Du kannst mir auch ein anderes Attribut zusprechen.
Ja.
Wir haben ja eine Schlange zu Hause.
Ja.
Und diese Schlange hat eine Wärmelampe und die war kaputt. So, und dann sind wir in den Laden gegangen und haben einen neuen Lampenschirm gekauft und uns gedacht, naja, das Innere von der Lampe können wir ja weiterverwenden. Sind nach Hause gekommen, hat nicht gut zusammengepasst. Also habe ich mich hingesetzt und habe zugeguckt, was habe ich denn in meinem Werkzeugkasten noch übrig. Ne? Habe so einen Metallwinkel gefunden, habe das ein bisschen gebogen, ein bisschen zusammengeschraubt und dann hat es halt wieder gepasst.
Mhm.
Was ist das?
Handwerklich geschickt. Du wusstest, was für Materialien, was für Werkzeuge du hast und hast es umsetzen können. Ja, war vielleicht innovativ. Ich glaube, du warst, bist halt nicht in den Laden gegangen, hast gesagt, ich kaufe das ganze Ding neu, sondern hast halt aus bestehenden Sachen was Neues gebaut. Mhm. Vielleicht ist das ein innovativer Ansatz, aus bestehenden Elementen etwas Neues schaffen.
Wäre die Frage, wie wichtig ist es für das Attribut an Innovation, dass es skalierbar ist? Das ist ein schönes Beispiel auch von dem CEO Webservice Herrn, dem ich gestern zuhören durfte. Der hat, oder ihm wurde ein Produkt vorgestellt, und zwar ein Roboter. Und dieser Roboter, der wurde ihm gesagt, das ist ein total innovatives Ding. Der kann Ziegelsteine verbauen. Der hat dann irgendwie zwei Arme und der kann Ziegelsteine irgendwie aufeinander, Mauern. Und das wäre doch super und das würde auch ein Stück weit schneller gehen, als das ein Mensch machen könnte. Wird nicht müde und so weiter, was die Maschine alles kann. Und der Amazon-CEO, der hat gesagt, ist aus meiner Sicht nicht so innovativ. Innovativ wäre gewesen, wenn er jetzt größere Steine erfunden hätte, weil die Steine, die sind ja nur so klein, damit ein Mensch, die mit seiner Kraft den ganzen Tag lang durch die Gegend tragen kann und aufeinander stapeln kann, viel schneller, skalierbar, viel größer wird das doch gehen, wenn ihr einen Roboter gebaut hättet, der dann aber ganze Wände einfach hochzieht, also der einfach eine ganze Wand angeliefert kriegt, also fertig Haus. Wie gesagt, gibt's auch alles, aber was er sagen wollte war, das ist zu klein gedacht.
Ja.
Think big.
Um nochmal auf deine Checkliste zurückzukommen, dein Beispiel, was du gerade genannt hast, mit der Wärmelampe.
Mhm.
Also, um innovativ zu sein, muss es ja erstens umsetzbar sein. Es war umsetzbar, du hast es machen können. Es war wirtschaftlich, du hast dafür jetzt nicht viel groß neu bezahlen müssen.
Die Alternative wäre gewesen, dann auch noch das Innere der Lampe zu kaufen.
Genau. Also. Und du hattest einen Wunsch, es zu tun und es umzusetzen und das hat auch stattgefunden. Also würde ich sagen, die Innovationscheckliste hast du damit bestanden.
Im ganz Kleinen.
Aber was ich dich nochmal fragen wollte, hast du die Macht, Andi?
Oha. Kannst du das spezifizieren?
Kannst du nur
mit... Also ich habe keine, wie heißen diese Chloride da im Blut?
Kannst du nur mit Gedankenkraft Dinge bewegen?
Nee,
noch nicht. Aber das wär's doch, oder? Also,
Zero Touch.
Ja, also ich meine, eigentlich ist das Zukunftsmusik.
Ja.
Und das geht heute schon.
Aha.
Französische Forscher haben nämlich ein Exoskelett entwickelt. Und zwar kann mit diesem Exoskelett ein Gelähmter über eine Hirnschnittstelle Arme und Beine bewegen und das mit purer Gedankenkraft. Also das klingt total nach Science Fiction und ist aber bereits Realität und natürlich gehört da eine Menge Know-how im Hintergrund dazu. Aber es wird auch sinnvoll eingesetzt. Also dieses Exoskelett für Gelähmte sieht so ein bisschen aus wie ein Roboter zum Reinschlüpfen.
Ja.
Ich habe mir das mal angeguckt. Das sieht, also mich erinnert das sehr stark an so einen Star Wars Battle Droiden, der ja diese eckigen.
Also mit dieser langen Schnauze?
Ja, genau, die lange Schnauze, ja. diese Soldaten, die da nicht menschlich, sondern einfach so Roboter sind. Und da wird halt dieser menschliche Körper angeschnallt. Und oder reingeschnallt und es gibt auch hier eine tragische Geschichte oder einen tragischen Start zur Geschichte, und zwar vor 2 Jahren wurde dem 28-jährigen Thibaut unterhalb der harten Hirnhaut wurden Implantate eingesetzt. So, und Grund war, Thibaut ist 2015 in einem Nachtclub 15 Meter in die Tiefe gefallen.
Das ist viel.
Und hat sich dabei bei diesem Unfall seinen Rückenmark am vierten und fünften Wirbel durchtrennt.
Ja.
So, also er konnte einfach nicht mehr laufen, sich nicht mehr bewegen, war gelähmt. Und jetzt hat man halt diese Gehirnimplantate ihm unter diese Hirnhaut, unter diese harten Hirnhaut implantiert. Die sind 50 Millimeter groß, 7 bis 12 Millimeter dick, sind Titan gekapselt und mit Silikon ummantelt. Und da arbeiten jetzt 64 Elektroden aus Platin-Iridium und die zeichnen beidseitig diese Nervenimpulse auf, und das Ganze wird dann an eine Antenne gefunkt, und diese Antenne sieht aus wie ein Kopfhörer. Also er setzt sich einen Kopfhörer [S2] Ja. [S1] Auf, das ist die Antenne, und das Witzige ist, dieser Kopfhörer versorgt auch ganz nebenbei das Gerät im Kopf mit Strom über Induktion.
Okay.
So, und innerhalb von 350 Millisekunden, eigentlich wie bei normalen Menschen auch, so gedankenübertragungsmäßig, ich möchte meinen Arm heben, funktioniert das auch mit diesem Exoskelett. Ja, also er kann sich in diesem Exoskelett mit reiner Gedankenkraft bewegen. Der trainiert dafür mit einem Computerspiel, was dann halt mit seinen Hirnlappen da angeknüpft ist, damit er nicht immer in diesem Gerät ist. Denn das Gerät ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellen kann. Er zieht es morgen an und zieht es abends vorm Bett gehen wieder aus. Nee, so funktioniert das nicht. Das ist sehr schwer. Das wiegt 65 Kilo. Kann nicht von alleine stehen, es muss über eine, ja, also es hat kein Gleichgewicht halten, deswegen muss es über so ein Gurt an so einer Laufschiene entlang geschoben werden. Es muss halt unterstützt werden, aber Thibaut kann sich da frei bewegen, er kann die Arme, die Hände, die Füße bewegen, und das zwischen 2 bis 5 Stunden. Und das funktioniert immer besser, der wird immer besser da drin, und ich finde, das ist eine super Innovation, gerade in einem Bereich, wo man vielleicht behinderten Menschen helfen kann, die Hilfe brauchen, weil sie sich nicht alleine bewegen können, oder Hilfe brauchen, damit sie versorgt werden.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass, ich nenne es mal, dieser medizinische Bereich noch ein ganz großes Feld ist, wo auch noch ganz viel Innovation möglich ist. Also man muss ja auch irgendwann mal erkennen, so dass bestimmte Sachen dann irgendwie halt auch ihren finalen Zustand erreicht haben. Mhm. Irgendwann wird es, also wenn ich jetzt gerade hier auf unsere Bierflasche gucke, mal als einfaches Beispiel, auch wenn man jetzt mal ehrlich ist und Alt und Kölsch zusammenmischen kann, ich erwarte nicht, dass es eine große Bierrevolution gibt, dass da irgendwas komplett Neues passiert, was irgendwie völlig anders ist. Aber im medizinischen Bereich, da gibt es, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Rätsel, die wir einfach noch nicht verstehen.
Mhm.
Alles, was mit Gehirn zu tun hat, ist nicht final geklärt, wie wir Informationen speichern. Warum speichern wir so Informationen, wie wir das tun? Warum habe ich Erinnerungen, die einfach falsch sind, also die einfach die Realität verzerren?
Im Laufe der Jahre sich immer weiter verändern, oder?
Warum träume ich extrem merkwürdige Dinge? Ne?
Das, tust du das, ja?
Ja, das tut jeder. das ist alles ungeklärt, und ich glaube, da gibt's noch ganz viel Innovation, die darauf aufbauen kann, wenn wir da neue Erkenntnisse bekommen.
Ja, ich finde aber, das ist so ein bisschen, mit diesem Exoskelett, so ein bisschen wie man sich, glaube ich, in den 80ern oder 70ern die Zukunft sich vorgestellt hat, kann ich mir vorstellen, oder vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Frage ist das jetzt schon der erste Schritt so in diese Zukunft, wie wir sie vielleicht auch als Kind hatten? Oder sind wir da noch längst nicht? Ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal nach Bratislava.
Okay, klar, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was?
ist die Hauptstadt von?
Der Slowakei.
Richtig, liegt direkt an der Donau, grenzt an Österreich und Ungarn. Und hier forscht ein deutsches Unternehmen seit 2012 an einem ganz ähnlichen Projekt. Und zwar Volkswagen.
Ah.
Volkswagen arbeitet schon länger in einer Testphase an einem Pilotprojekt, wo Exoskelette Arbeiter bei der körperlichen Arbeit unterstützen sollen, besonders am Fließband zum Beispiel. Also gerade bei so Überkopfarbeiten, wo die irgendwelche, ich sag mal so Kabelstränge in die Autos ziehen müssen oder dann wirklich über Kopf was halten und heben müssen. In dieser automobilen Endmontage gibt es 30 Arbeiter, die diesem Testmodell mitarbeiten. Dieses Exoskelett ist nicht so schwer wie das von Thibaut. Mhm. Es ist nur 1,9 Kilo schwer, kann man so anziehen wie ein Rucksack und unterstützt halt die Arbeiter bei ihrer Arbeit. Die Gelenke werden entlastet, Stichwort Ergonomie. Also die müssen halt nicht mehr so viel Kraft aufwenden, um Sachen anzuheben oder auch um länger die Arme über Kopf halten zu können. Also und das Ding ist irgendwie individuell anpassbar, je nachdem wie groß, wie stark die einzelne Person ist. Und dann arbeiten die damit so 3 Monate, testen das. Und das hat wohl erste sehr positive Ergebnisse. Audi macht es auch in Neckarsulm. Und da nutzen die das, um zum Beispiel beim Polieren einer Matrize, so bei der Werkzeugwartung, da wird das eingesetzt. Oh ja. Aber das Interessante ist einfach, da wird der Mensch unterstützt und wird quasi zu so einem Iron Man. Ein
Cyborg.
Ja, zu so einem, man ist nicht nur Mensch, man ist jetzt auch noch technisch unterstützt und wird zu einem besseren Menschen. Die Frage, ist das ein guter Weg?
Erstmal muss ich dazu sagen, ich finde, dass das zeigt auch schön, dass Innovation eben nicht ein abgeschlossener Prozess ist, wo man sagt, ich habe das jetzt erreicht, weil man würde es ja im nächsten Schritt überlegen, okay, ich unterstütze jetzt den Menschen bei einer Arbeit und man würde doch zwangsweise dann im nächsten Schritt überlegen, okay, wenn ich schon ein Gerät habe, was diese Bewegung ausführen kann, kann ich es nicht ganz automatisieren.
Kann ich ihn ersetzen, ja.
Arbeitsrecht oder das ist vielleicht dann eine andere Diskussion, wenn es um Arbeitsplätze und den Bereich geht. Aber generell gilt doch, nicht weil ich es will oder weil ich es gut finde, alles, was automatisiert werden kann, wird es auch.
Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon.
Genau, ne? Das hatten wir ja schon.
Ja, aber die Frage ist, also eigentlich ist es dann eher bedenklich oder ist es ganz normal, dass so weiter geforscht und innovativ geforscht wird?
Ja, also es ist, warum sollte es bedenklich sein? Es war doch eigentlich nie anders. Wir haben doch immer nach neuen Antworten gestrebt.
Mhm. Also höher, weiter, schneller.
Höher, weiter, schneller.
Ja.
Und also jetzt erstmal für den Menschen, der da in seiner Arbeit unterstützt wird, dessen Gelenke geschont werden, sehe ich erstmal keinen Nachteil.
Mhm.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob dann dazu gehört, dass er dann auch zwangsweise eine höhere Menge von Autos zusammenbauen muss.
Ob er dann jetzt doch wieder dann mehr Last tragen muss, damit er wieder genauso viel
schneller
zu leiden hat. Damit sich das ausgleicht.
So viel Euro pro Leid.
Ja.
Das ist nun mal die Rate.
Das alte Schmerzensgeld, was man bekommt.
Ja. Aber okay, das hat man wirklich schon. Das ist ja dieses ganze Thema,
dass
Arbeit Schmerz und Leid sein muss.
Genau. Ne? Aber gut, okay, ich glaube auch, dass es so eine Richtung ist, der Mensch hat sich immer weiterentwickelt, immer mehr nach vorne und höher, weiter, schneller. Und das gehört einfach dazu. Und einige werden dabei auf der Strecke bleiben, andere werden da neue Wege und neue auch wirtschaftliche Märkte erschließen.
Ja. Ja, also das Wichtige ist, dass das eine Gesellschaft da halt dran zusammenarbeitet, dass es eben Automation hat halt dieses große Risiko, dass die Armut oder die Schere, das zwischen Arm und Reich dann eben arg auseinandergeht, weil ich halt irgendwen habe, der die Automation kontrolliert und damit seinen Gewinn, sein Kapital und seinen Umsatz macht und andere Leute eben irgendwie keine Arbeit mehr haben, weil du eigentlich nicht mehr angewiesen bist auf andere Leute. Aber gut, das ist vielleicht eine parallele Diskussion.
Ja, das kann passieren. Es kann in beide Richtungen gehen. Die Gefahr besteht.
Ja.
Aber die bestand immer. Ja.
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 Customer-driven Innovation.
Bitte?
Innovation ist unser Thema. Customer-driven Innovation.
Das war jetzt so ein bisschen so eine Zwischenmoderation für die jetzt erst einschalten.
Das ist bei Podcasts vielleicht ein bisschen schräg.
Ja, aber finde ich gut. Ja. Guter Ansatz. Ist innovativ.
Der Live-Podcast. Ja, also die Nutzerzentrierung irgendwie ja etwas, was im Zentrum steht. Drei Dinge, die irgendwie zusammenkommen müssen. Finde ein wichtiges Problem. Du willst irgendwas lösen.
Ja.
Also ein Problem muss gelöst werden. etwas, was ich habe es hier auf Englisch stehen, ein durable advantage, also ein Vorteil von Dauer mit sich bringt. Mhm. Und that we and those we enable can solve well. Da geht es dann um das Problem,
ja.
Dass wir auch umsetzen können, ja, als solches. Das ist das, was Amazon, hohe Amazon-Tiere sagen, was Innovation ist.
Ja. Was ist denn the next big thing? Oder welche Innovation ist denn jetzt passiert oder steht kurz bevor?
Ja, da würde ich jetzt auch Aktien investieren, wenn ich das so genau wüsste. Interessant ist, wenn wir vielleicht nochmal gerade bei Amazon sind, und das Netflix-Beispiel hatten wir ja gerade, dass die quasi disruptiv, das ist auch ein ganz wichtiges Buzzword dabei, disruptiv, also macht den Markt richtig kaputt mit deiner Idee oder krempel ihn um, ist vielleicht die bessere Übersetzung.
Ja. Denke neu,
dass Netflix einer der größten Amazon-Kunden ist. Ne? Also die Netflix hostet bei Amazon Web Services und Amazon hat gesagt, hey, das funktioniert total gut. Lass uns Amazon Prime auf den Markt bringen, also auch ein Streaming-Anbieter sein. Und das funktioniert, da auf dem Level sind die Geschäftspartner und die Diversifikation, die Unterscheidung dieser beiden Firmen beim Kunden, bei uns, beim Endkunden, passiert lediglich über Content. Ich meine, Hände hoch an jeden, der es hört. Wen interessiert es, wo Netflix seine Serien hostet?
Kein, es muss einfach nur schnell laufen.
Es muss laufen, klar, genau. Ne, das vorausgesetzt. Aber das auf der Ebene arbeiten die einfach zusammen.
Ja, und anscheinend lässt sich das Amazon oder Amazon auch gut bezahlen. Und Netflix lässt sich drauf ein und setzt es mit dem Partner um. Ich meine, es ist ja einer der größten Konkurrenten dann eigentlich. Ja, auf der einen Seite, aber einer der größten Partner auf der anderen Seite.
Genau. Das gibt es natürlich in anderen Bereichen auch, wenn wir, es gab jetzt eine Pressemeldung im deutschen Raum, dass die deutschen Mobilfunkbetreiber also gemeinsam Ausbau betreiben und ehrlich gesagt, das
5G.
Ist gar nicht, es ist nicht so neu, es gab schon immer Masten, die gemeinsam genutzt wurden, wo man auf einer einen Ebene irgendwo zusammenarbeitet und auf einer anderen Ebene eben versucht, sich zu unterscheiden über Preismodelle, über Leistungsmodelle, über andere Sachen.
Ja.
Ganz einfaches Beispiel, als ich mal Auszubildender war, da haben wir als Auszubildende mit anderen Auszubildenden von konkurrierenden Firmen total gut zusammengearbeitet und gemeinsame Projekte gehabt. Na klar, sind die nicht so wichtig gewesen, dass es marktrelevant war. Aber es zeigt immer.
Du redest von den Projekten, ne?
Ja, aber natürlich, als Auszubildender wirst du ja nicht ein Budget von so und so vielen Milliarden Euro durch die Gegend schicken. Aber es zeigt halt, es gibt immer eine Ebene, auf der man zusammenarbeitet, auf der man kollaboriert. Und ich glaube, dass das total wichtig für Innovation ist, an einem sehr komplexen Markt, den wir in der Regel heute haben, in fast allen Branchen, gibt es immer eine Vernetzung, gibt es immer irgendwas, wo man zusammenarbeiten muss.
Wettbewerb ist ja auch gut, ne? Also wenn man alleine auf dem Markt ist, ist es nicht immer von Vorteil. Also so ein gewisser Wettbewerb hält einen ja auch selber fit und lässt einen nicht müde und träge werden und nachlässig oder so. Das ist ja auch gut für den Kunden, aber auch gut für einen selber, mit neuen Ideen und Angeboten um die Ecke zu kommen.
Ja.
So. Ja, definitiv.
Unterstütze ich.
Ja, ich meine, es war ja auch schon damals so, als Apple ein bisschen strauchelte, hat ja auch Microsoft, also Bill Gates, Steve Jobs unter die Arme gegriffen. So.
Prominentes Beispiel, ja.
Und war jetzt ja auch nicht schlecht. Da waren ja auch einige dagegen, von beiden Seiten.
Ja.
Aber ich glaube, ohne Microsoft würde es Apple heute nicht geben. Und wir hätten kein iPhone und Steve Ballmer hätte 2007 nicht sagen können, dass das iPhone sich nicht durchsetzen wird. Aber gut, das sind also eine Verkettung von Ereignissen.
Ich habe übrigens heute gehört, es gibt eine IBM-Studie, die sagt, dass Apple-Nutzer die glücklichsten Computerbenutzer sind. Ich weiß nicht, woran das liegt.
An dem super, an der super Software?
Ja, oder vielleicht sind das auch einfach nur Leute, die eh Geld haben und deswegen glücklicher sind.
Okay, man weiß nicht, also es korreliert. Ja,
ja? Also ganz gefährlich.
Das ist keine Kausalität da, sondern es ist einfach nur eine nebenbestehende Ereignis oder ja.
Ja, das ist das Problem, so, wenn man nur Titelzeilen liest, ja, und ja, nicht weiß, was dahinter steckt.
Genau, nur den Titel unter Überschrift lesen wir auch schon nicht mehr, weil genau, ich habe ja keine Zeit. Ich muss Innovation nach vorne bringen.
Ja.
Unser Thema heute Innovation, für die, die jetzt erst einschalten. Wir machen das. Kann man Kapitel einstellen bei Podcasts?
Bestimmt.
Ja, wenn nicht, erfinden wir das, damit sind wir ganz innovativ.
Yes.
Denn wir erfinden unseren neuen Podcast-Anbieter, der da heißt...
Irgendwas auf Basis von Real Player, der ist, glaube ich,
wird gerade. Es gab zum Real Player immer eine Datei dazu von einem Sprecher, der, glaube ich, aus dem amerikanischen Raum kam, aber Deutsch gesprochen hat. Willkommen bei deinem Real Player oder so. Es gab, das war die erste Fall, die man immer mit dem Real Player abgespielt hat. Real Player 9. Ich glaube, es gab nur 9. Es gab keine Version davor, oder?
Die haben bei 9 angefangen.
Ja.
Clever.
Replayer hat sich nicht durchgesetzt, war aber, glaube ich, auch wichtig. Genauso wie Winamp für die MP3.
Für Lamasoft.
Ja.
Wo sind sie heute? Aber wer hat auch schon noch MP3s? Man streamt ja nur noch, es ist virtuell geworden. Was ist die nächste große Innovation, hast du mich gefragt?
Ja.
Und ich glaube, dass es irgendwas ist, was auf jeden Fall virtuell ist. Also, ich mir schaue, welche Firmen haben sich einen goldenen Hintern verdient. Das war Airbnb, hat gesagt, hey, ich habe kein eigenes Kapital, aber ihr habt alle Wohnungen, die ihr vermieten wollt, ich vermittel da mal. Dasselbe gibt's für Carsharing natürlich.
Mhm.
Dasselbe
für Jobs.
Für Jobs, genau. Ne, wenn man jetzt hier eine Reinigungskraft haben will, dann geht man halt auf so ein Portal.
Ja.
So langsam wird's eng. Also alles, was private Menschen besitzen und teilen können in dieser Shared Economy, ist halt auf irgendeinem Portal schon vorhanden. Das ist auch der Grund, warum diese umstrittenen, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu, E-Scooter einen deutlich schwierigeren Stand haben.
Besonders im Winter.
Besonders im Winter, weil sie selber Roller kaufen müssen.
Mhm.
Wenn das jetzt so eine, stell dir vor, das wäre so eine Börse gewesen, wo Leute sich einfach E-Scooter kaufen und damit zur Arbeit fahren und sagen, okay, während ich auf der Arbeit bin, lasse ich andere Leute das Ding fahren und vermiete das sozusagen und weiß nicht, verdiene irgendwie 5 Euro am Tag oder so.
Würdest du mit deinem Auto ja auch nicht machen.
Gibt es aber.
Ja?
Ja, es gibt auch Plattformen, wo dein Auto zirkuliert und irgendwann wieder zu dir zurückkommt.
Die E-Scooter sind aber gar nicht so innovativ. Ich meine, es ist innovativ, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Da gab es ja schon diese motorisierten Roller.
Ja.
Da gibt es Fotos, die sehr skurril wirken, wenn so, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Bilder mit Reifrock und extrem tollen Hütchen und Adretta-Kleidung vor einem, ich sag mal, gerade so industrialisierten Hintergrund, da junge Frauen mit Scootern durch die Straßen fahren. Hat sich damals nicht durchgesetzt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vor allem jetzt im Winter, wenn es vielleicht doch mal schneit.
Wir waren letztens bei der Langen Nacht der Technik im Rhein-Sieg-Kreis, Bonn-Rhein-Sieg.
Wie lang war die?
Bis 11 Uhr abends.
Das ist ja nicht so lang.
Nicht so lang.
Die nicht so lange Nacht der Technik.
Aber wir hatten genug Zeit, um spannende Orte zu besuchen, wie zum Beispiel die Müllverbrennungsanlage in Bonn. Und unter anderem, es ist wirklich spannend, und unter anderem auch das war von den Stadtwerken, glaube ich. Und da war der Mensch, der für Köln und Bonn, um dich wieder reinzuholen, dich auch zu interessieren, auch in Köln, der die Tierroller bedient. Der hat zum Beispiel, das fand ich interessant, der hat gesagt, dass die nicht wissen, wie viele Kilometer die zurücklegen. Die wissen den Start- und Endpunkt, aber die wissen nicht, ob du im Kreis fährst oder ob du Schlangenlinien fährst, die wissen nur, die Entfernung hat der Mensch zurückgelegt. Hätte ich auch nicht gedacht. Was ich eigentlich sagen wollte ist,
ein paar Exkurse, ist immer wieder schön.
Wir bleiben noch mal kurz bei E-Scootern, der wollte die austauschen oder die tauschen die demnächst aus, kannst du ja dann kaufen, kosten aber gleich immer noch irgendwie 600 Euro oder so, weil die jetzt welche haben wollen, wo man die Batterie austauschen kann und nicht den ganzen Roller irgendwie zu sich nach Hause holen muss.
Ach so,
kannst du einfach rumfahren und eine neue Batterie reinschieben.
Das ist ein super System,
hätte man sich vielleicht vorher überlegt. Wäre ganz schön innovativ gewesen, sich das vorher zu überlegen.
Gibt es in China seit Jahren.
Genau. Wie gesagt, die kaufen gerade für so und so viele Millionen Euro neue Roller. Und deswegen glaube ich, dass die nächste große Innovation was Virtuelleres ist. Etwas, was, oder zumindest so verteilt ist, also irgendein Gut ist, was im Streubesitz der Gesellschaft ist und was irgendwie geteilt werden kann.
Wissen?
Wikipedia ist leider gratis. Kann kein Geld mitmachen.
Und gut, das russische Wikipedia, ich kann drauf verzichten.
Können wir denn jetzt noch auf das russische Internet zugreifen? Die haben doch jetzt ihr eigenes oder so.
Ist das jetzt schon gestartet oder?
Ich bin nicht auf dem Laufenden.
Ich glaube, die Nordkoreaner können auch drauf zugreifen, glaube ich, oder?
Das ist schön, da freuen die sich. Die haben alle keinen Computer, aber machen das dann anders.
Es gibt einen Computer in Nordkorea.
Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, irgendwas, ich will nicht sehen, was man noch teilen kann, was ich noch habe, was ich teilen kann. Vielleicht Zeit. Mhm. Das klingt jetzt sehr abstrakt, okay, aber ich meine, das ist ein, was sagt man denn mal? Das höchste Gut, das wir haben, ist doch Zeit.
Ja.
Also, wenn ich Zeit teilen kann,
da gab's auch diesen, wie auch immer. Diesen ganz schrägen Film mit dem NSYNC-Member Justin Timberlake, der, glaube ich, der hatte so Zeit irgendwie als digitale Anzeige an seinem Unterarm.
Ja. Ja, habe ich nicht gesehen, aber habe ich mitbekommen, ja.
Und da war es, glaube ich, so, dass man Zeit kaufen konnte.
Ja,
genau. Ich glaube, das ist das nächste
Lebensjahr abgeben. Ja. Wenn das ginge, würde es das auf jeden Fall geben.
Ja.
Dann würden sich reiche Menschen mehr Zeit kaufen.
Ich würde mir dann auf jeden Fall mehr Zeit kaufen als vorher.
Mhm. Ja, vielleicht über so ein, also da sind wir wieder bei Medizin, dass ich für Geld irgendwie mir irgendwelche Stammzellen in den Hintern spritzen kann und dann, ja, lebe ich länger.
Ja, aber das gibt's ja schon, wer ist das, CRISPR? Man kann
Was
ja schon,
ist das denn für eine Droge?
CRISPR. Man kann sich selber pimpen. Man kann sich irgendwie so Sachen zu Hause zusammenbrauen und dann wirst du muskeltechnisch besser dastehen.
Ich, Idiot, gehe hier zum CrossFit.
Ja. Das machen wir nächste Mal in der nächsten Ausgabe in Folge 3. Wir machen Bioengineering. Wir probieren das bei Andy aus. Ich brauche was zusammen. Einen tollen Shake. Ich habe einen extra tollen Shake von Krups. Und,
es gibt auch andere Marken.
Wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Es ist
du
egal.
Hast damit angefangen.
Für die, die jetzt erst einschalten, wir reden über Innovation. Und nächstes Mal sind wir mit einem neuen Thema dabei, was vielleicht ins Eingemachte geht. Besonders bei Andreas, der es probieren muss. Es war schön, die Stunde ist jetzt schon wieder vorbei.
Wahnsinn.
Das ging sehr schnell diesmal. Ja. Für mich, ich hoffe auch für euch am Apparillo. Am iPhone, am Android, am Huawei, am Sony Xperia. Wenn jemand uns über ein Nokia oder ein Lumia, Microsoft Lumia hört, schreibt mir. Ich würde mich interessieren. Ich glaube, die sind nicht mehr auf dem Markt.
Hast du da eigentlich so Statistiken von Spotify oder was es dann ist? Irgendwie?
Ich habe Statistiken über unseren Anbieter, der unser Programm hier hostet. Da kann ich ja mal reingucken, aber ich glaube nicht die Endgeräte.
Ach, schade. Das wäre interessant. Wer hat ein Windows Mobile 6.5?
Ja, die hatten auf jeden Fall eine coole iOS. Ich fand, diese Kacheloptik war da eigentlich gut für dieses Format.
Eigentlich haben die alles richtig gemacht, außer die Außendarstellung.
Genauso wie der, wie ist der, Zoom oder Zone?
Der war gut. Eigentlich war der gut. Nur alle haben sich drüber lustig gemacht.
Ja, zu spät. Tja. Vielleicht lag es am Namen.
Zoom.
Gut, das war neulich die Morning Show am Nachmittag, zur späten Stunde am frühen Morgen, zur frühen Mittagspause oder als Mitternachtssnack, je nachdem, wie ihr möchtet.
Jetzt habe ich Hunger.
Ah ja, ich trinke noch was. Wir haben noch ein bisschen Kölsch übrig, nicht mehr viel. Ansonsten machen wir gleich die nächste Flasche aus. Ja. Auf. Vielen Dank fürs Thematisieren von Innovation heute.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Ich glaube, ich bin ein bisschen schlauer als vorher. Ob ich innovativer werde, das lasse ich mal dahingestellt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.